Herzlich willkommen zu Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Heute aus Frankfurt. Ja, wir haben vorbörslich wieder mal schwache Kurse an der Wall Street, die ewige Konstante. Es geht weiter bergab bei Aktien und weiter bergauf bei den Renditen der Staatsanleihen. Die erreichen im 10-jährigen Bereich das höchste Niveau seit April 2011. Eine Belastung natürlich für den Aktienmarkt. Morgan Stanley, Mike Wilson, der dortige Chefanlagestratege, mahnt, dass wir erst bei 3.400 einen Boden finden sollten im S&P, wenn nicht sogar erst bei 3.000 Punkten im Fall einer Rezession. Und JP Morgan hebt die Erwartungen für den Zinsgipfel an auf 4,5%. Die einzig gute Nachricht, das hat der Kapitalmarkt eigentlich auch schon eingepreist. Viel Spaß bei meinem Podcast. So, Guys, herzliche Grüße aus Frankfurt. Jawohl, ich habe es geschafft mit Singapore Airlines. Ne, alles schön entspannt gelaufen, schön geschlafen und jetzt bin ich also wieder halbwegs fit. Und blicke mit Freude auf den Markt. Naja, also mit Freude, es geht weiter abwärts. Die einzig ewige Konstante, wie scheint. Und es ist erneut die ewig gleiche Story. Hoch mit den Renditen, runter mit den Aktienmärkten. Wir haben die Renditen der 10-jährigen Anleihen jetzt über 3,5%. Das ist damit das höchste Niveau seit April 2001. Zyklushoch sozusagen seit Beginn der Zinsanhebungswelle. Und wir haben heute Morgen negative Kommentare von JP Morgan. Dort geht man jetzt also auch davon aus, dass der Zinsgipfel, der Zenit der Zinsanhebung 50 Basispunkte höher ausfallen wird, als man bisher erwartet hatte, also 4,5%. Das ist eigentlich auch das, was der Markt schon per Ende letzter Woche mit eingepreist hatte. Wir sehen seit Tagen steigende Erwartungen für den Zinsgipfel. Die Marke, die Ray Dalio als quasi den Stolperstein für den S&P beschrieben hat, 20% weitere Kursverluste, hat der Hedgefondsmanager letzte Woche schon vorhergesagt. Und JP Morgan geht jetzt davon aus, dass die Renditen der 10-jährigen Anleihen quasi den Gipfel bei etwa 3,6% erreichen werden. Und die Zinskurve, die ohnehin schon invers ist, die 2- und die 10-jährige Zinskurve, die dürfte laut JP Morgan so stark invers werden wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Und das ist essentiell die gleiche Aussage, die wir letzte Woche schon von der Bank of America gehört hatten, sind also wirklich Szenarien, bei denen man sehr, sehr weit in die Vergangenheit gehen muss. Wir haben an den globalen Anleihemärkten mittlerweile die schlechteste Jahresperformance seit 1949, das muss man sich mal vor Augen halten, wie groß der Abverkauf bei den Anleihen mittlerweile ist. Und ich hatte das am vergangenen Freitag in meinem Talk mit Dr. Ulrich Stephan, CIO der Deutschen Bank, schon debattiert, dass wir den größten Anstieg bei zweijährigen Renditen sehen, den rasantesten Anstieg seit den 80er Jahren. Man hört also immer öfter die 80er Jahre, Paul Volcker. Und dass da der ein oder andere Gänsehaut bekommt, was die Wirtschaft betrifft, ist durchaus verständlich, denn ne, die Paul Volcker Zinsanhebungswelle damals hat zur Savings- und Loan-Krise geführt, Anfang der 80er Jahre und letztendlich gesehen dann natürlich auch zu einem Entgleisen der Wirtschaft. Das ist die eigentliche Sorge, dass die Notenbank hier etwas zu viel machen könnte und dass letztendlich gesehen der Markt, die Wirtschaft dementsprechend unter die Räder geraten. Morgan Stanley, Mike Wilson, der dortige Chefanlagestratege, der dieses Jahr sehr, sehr gut getimt hat und auch der Anfang letzter Woche schon gemahnt hatte, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street immer noch zu hoch sind. Der meldet sich jetzt auch an diesem Montag nochmals zu Wort und betont, dass das Basisszenario für den S&P 500 3.400 Punkte ist, 50% Wahrscheinlichkeit im Fall einer Rezession, 3.000 Punkte, eine 40% Wahrscheinlichkeit, also auch eine Quote, die relativ hoch ist. In den nächsten 3 Monaten, so Mike Wilson, werden wir einen volatilen Abwärtstrend an der Wall Street sehen. Also das Maß an Pessimismus ist nach wie vor sehr, sehr stark ausgeprägt. Und es sind vor allen Dingen die Anleihemärkte, die das Sagen haben. Jetzt haben wir heute mit dem Feiertag in Großbritannien. Japan ist auch geschlossen, die Schweiz ist geschlossen. Die Liquidität an den Märkten ist relativ dünn. Wir hatten am Freitag den großen Verfallstermin. Oft nach dem Verfallstermin findet noch an dem ersten Handelstag danach eine gewisse Verdauung statt. Das kann den Markt nochmal mit unter Druck setzen. Ich möchte aber auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Das sind alle Statistiken hier von JP Morgan, die eigentlich dafür sprechen, dass wir insbesondere auch nach der Notenbankentscheidung am Mittwoch zumindest mal kurzfristig eine Gegenbewegung sehen sollten. Ne? Statistiken, wisst ihr selber, glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, aber schauen wir uns das Ganze mal an. Der S&P hat also vergangene Woche 4,8% verloren. Das ist das achte Mal in diesem Jahr, ein Wochenverlust von mindestens 3%. Das achte Mal. In vier der letzten sieben Fälle ging es in der Folgewoche bergauf, im Schnitt um 4,4%. Auf Sicht der letzten fünf Jahre, wenn man also eine etwas längere fristige Perspektive einnimmt, in den letzten fünf Jahren gab es 23 Fälle mit einem S&P, der mindestens einen Wochenverlust von 3% hatte. In 15 dieser Fälle ging es in der Folgewoche bergauf, im Schnitt um 3,9%. Das ist immerhin eine Trefferquote von 68%. So, und jetzt wechseln wir nochmal in das Lager einer anderen Statistik rein. Was passiert nach einer Notenbankentscheidung in diesem Jahr? Es gab bisher fünf Tagungen in diesem Jahr. Und auf ein Wochenbasis ging es von den fünf Tagungen dreimal danach bergauf, im Schnitt um 3,7%. Und auf Sicht von zwei Wochen nach der Notenbanktagung ging es in vier von fünf Fällen bergauf um 4,1%. Ne? Also nochmal, man kann sich immer das raussuchen, was gerade passt. Ne? Das ist ein Spiel der Statistik. Realität ist, dass der Rentenmarkt letztendlich gesehen die Stimmung an der Wall Street dominiert. Wir sind in der Schweigephase, die Quiet Period der Notenbank, die Lage nicht kommentiert wird. Und ich möchte nochmal betonen, dass aktuell der Anleihemarkt, selbst die Szenarien von Bullard und Waller, die beide quasi die Überfalken sind der Notenbank, selbst deren Ziele sind mittlerweile am Anleihemarkt übertroffen. Das würde mich also nicht wundern, wenn der Bondmarkt hier teils ein bisschen wieder zurückläuft bei den Renditen. Aber last but not least, die Angst dominiert, der Rentenmarkt dominiert. Und wir sehen, dass immer mehr Investmenthäuser davon ausgehen, dass der Boden, dass also die Unitiefs zunächst mal getestet werden. Wir haben die 10-jährigen Anleihen jetzt auf dem Zyklus hoch wieder. Als wir das letzte Mal knapp drunter waren, war der S&P 500 quasi bei um die 3.600 Punkte um den Dreh und nicht da, wo er heute ist. Also der Gegenwind nimmt hier zu. Wir haben in dieser Woche einige sehr spannende Analystenkonferenzen. Da müsst ihr auch gut hinhören. Wir haben am Dienstag den Analystentag bei CrowdStrike und allen voran der Analystentag bei Nvidia. Das wird wichtig sein, weil die Halbleiterwerte und die Chip-Hersteller ziemlich stark unter Druck standen jetzt auch in den letzten Tagen. Am Mittwoch haben wir den Analystentag bei Salesforce, großer Dow Jones-Wert natürlich, und dann am Donnerstag der Analystentag bei Qualcomm. Die Ergebnisse heute Morgen von AutoZone sind wirklich gut, muss man sagen. Der Ertrag pro Aktie $40.51 erwartet wurden, $38.41. Da hat man die Ziele also solide geschlagen und das Management spricht von einer anhaltend robusten Nachfrage im aktuellen Umfeld. Wirklich also ordentliche Leistung. Und wir haben sehr wenige Werte wohlgemerkt, die heute wirklich gegen den Trend profitieren. Eine Netflix beispielsweise tendiert heute Morgen freundlich. Ja. So, also JP Morgan haben wir schon angesprochen. Wir haben diese Woche ein Wahnsinnsgeschwader an Notenbanken, die tagen werden. Und viele dieser Notenbanken werden die Zinsen anheben. Man geht davon aus, dass Großbritannien die Zinsen anheben wird. Die schwedische Zentralbank dürfte die Zinsen anheben und allen voran am Mittwoch natürlich auch die amerikanische Notenbank. Und Jerome Powell ist in einer wirklich schwierigen Situation, denn die Inflationsdaten zeigen nun insbesondere die Verbraucherpreise, dass das Thema der Disinflation eben kein lineares Thema ist. Das wird sehr holprig verlaufen. Vor allen Dingen wird es nicht sehr dynamisch nach unten gehen, wenn man jetzt bedenkt, dass in vielen Bereichen der Wirtschaft der Inflationsdruck zunimmt, ganz unabhängig von den Benzinpreisen und von den Ölpreisen, die in den Vereinigten Staaten schon merklich zurückgelaufen sind. Wir haben 11 Notenbanken, die in dieser Woche tagen werden, also von Indonesien bis hin über Indien, bis hin zu Großbritannien und wegen, wie gesagt, den Vereinigten Staaten. Die Bank of Japan Japan wird auch diese Woche tagen. Ich glaube, die Story hier wird vor allen Dingen die Frage sein, ob die dortige Zentralbank anfängt, beim Yen mit zu intervenieren. Das war ein Gerücht, das wir letzte Woche immer wieder hatten. Mal schauen, ob hier die Japaner letztendlich gesehen also liefern werden. Und apropos Yen und Währungen, JP Morgan, um das noch hinzuzufügen, geht davon aus, dass die US-Dollar-Stärke eher anhalten wird, weil die amerikanische Wirtschaft im Vergleich zum Rest der Welt sozusagen immer noch besser dasteht und stärkere Wachstumsraten generiert und die amerikanische Notenbank gleichzeitig auch noch auf dem Pfad der Zinsanhebungen bleibt. Schauen wir uns noch ein paar Kommentare an zu Unternehmen. Ganz interessant, FedEx natürlich am Freitag, die Hiobsbotschaft. Wir werden um unglaubliche fast 50% die Gewinnschätzungen verfehlen. Die globale Rezession steht vor der Tür. Die Nachfrage sei ab Ende des abgelaufenen Quartals so stark eingebrochen. Die Frage ist, ob das ein firmenspezifisches Problem ist oder ob das tatsächlich ein Problem ist für die Wirtschaft, also ein Signal ist für eine insgesamt deutlich abschwächende Wirtschaft. Und wir haben heute Morgen einige Kommentare, die nochmal zeigen, dass es sich hier auch insbesondere auch um firmenspezifische Probleme handeln könnte. Bloomberg hat einen ganz interessanten Bericht dazu. Wenn man sich die Historie mal anschaut, hat das Management einen sehr lausigen Job gemacht, Ergebnisse quasi in den Markt zu massieren. Unternehmen müssen natürlich bemüht sein, die Erwartungshaltung des Marktes so zu managen, dass derart große Verfehlungen eben nicht stattfinden. Wenn man sich das historisch betrachtet, bei FedEx mal anschaut, hat das Management in der Vergangenheit oft ein ziemlich lausiges Management der Erwartungshaltung gemacht, so also das Fazit von Bloomberg. Und ich glaube, dass hier vor allem die Zahlen von UPS wichtig sein werden, um wirkliche Einblicke zu bekommen, wie das Geschäft verläuft. So, bei Home Depot hat sich am Freitagabend der CEO zu Wort gemeldet bei CNBC. Und der betont nochmals, dass das Geschäft insgesamt solide verläuft, trotz der Volatilität auf der Wirtschaftsseite und der düsteren Aussichten von FedEx. Home Depot kann also das nicht wirklich bestätigen. Ist natürlich ein ganz anderes Genre, ist aber letztendlich gesehen auch konsumentenabhängig. Und wenn Home Depot also sagt, eigentlich läuft es ganz gut, ist das insgesamt auch mal zumindest auf der Ebene ein ganz gutes Zeichen. Bei Tesla haben wir Berichte heute Morgen, dass die Produktion in Deutschland verdoppelt werden soll auf bis zu 80.000 Fahrzeuge pro Jahr. Wir haben ja letzte Woche die Meldung bekommen, dass die Batterieproduktion, quasi die Zellenproduktion in den USA nun stattfinden soll, um von diesem neuen Inflation Protection Act zu profitieren, um also die Steuerbegünstigung mitzubekommen. Newman Mining hat einen Artikel quasi im Anlegermagazin Barron's. Das Magazin macht sich stark für den Wert. Die Aktie sei letztendlich zu günstig bewertet und auch in Anbetracht der hohen Dividendenrendite durchaus attraktiv. Die viele Rohstoffwerte hat die letzten Wochen deutlich unter Druck gesetzt, auch wegen der Sorge vor einer möglicherweise nahenden Rezession. Newman Mining sei jetzt letztendlich attraktiv. Bewertung auf der Bewertungsbasis und letztendlich auch wegen der Dividendenrendite. So, die Financial Times hat sich mal Volkswagen angeschaut, der anstehende Börsengang von Porsche, der IPO, und laut der Financial Times wird also ein Zuteilungskurs von etwa 76,50 bis 82,50 Euro angepeilt. Damit hätte dann Porsche eine Bewertung von 70 bis 75 Milliarden Dollar. Und wenn man sich mal anschaut, wie gering der Float ist, also wie wenige Aktien letztendlich an die Börse gebracht werden, und die Tatsache, dass Porsche natürlich eine unglaubliche Ikone ist, ich kann mir gut vorstellen, dass das ähnlich laufen wird wie der Börsengang von Ferrari damals an der Wall Street. Das Ding wollte jeder haben und dementsprechend sind die Aktienkurse auch gelaufen. Die Nachfrage also bei dem Porsche IPO dürften ziemlich groß sein. Und apropos IPOs, nur um sich nochmal vor Augen zu halten, wie sich das Umfeld in diesem Jahr verändert hat. Wir hatten jetzt seit 238 Tagen keinen einzigen Tech-Börsengang mit einem Wert von über 50 Millionen Dollar. Das ist eine wirkliche Rekorddürre, muss man sagen. Wir haben sehr, sehr wenige Börsengänge zurzeit im Technologiesektor. Naja, das wird sicherlich auch niemanden von euch wirklich wundern. So, Apple Insider berichtet, dass, wenn man sich jetzt mal die Lieferzeiten anschaut für die neuen iPhone 14 Modelle, insbesondere für das iPhone 14 Pro, dann scheint sich die Nachfrage hier sehr gesund zu entwickeln. Ne? Also Apple Insider spricht von gesunder Nachfrage für das neue iPhone Pro. Das spielt also auch so ein bisschen in die Karten mit rein, was wir letzte Woche von AT&T gehört haben. Großer Telekom-Konzern natürlich in den USA. Und auch da heißt es, dass die anfängliche Nachfrage nach den Modellen ausgesprochen gesund sei. Wir hatten letzten Freitag Abgabedruck bei Uber. Und zwar gab es da einen Hackerangriff, irgendein 18-Jähriger, der das System gehackt hat. Jetzt wird also bei MarketWatch berichtet, dass laut dem Management, laut Uber, keine persönlichen Daten von Kunden letztendlich compromised wurden, wie sagt man, kompromittiert wurden. Manchmal fehlen mir die deutschen Worte. Ihr wisst, was ich auf jeden Fall meine. Uber ist für mich so ein Wert, den ich an schwachen Tagen immer mal ein bisschen aufstocke, denn ihr dürft nicht vergessen, ähnlich wie beim Microchip hat sich das Management positiv geäußert zu den Aussichten und viele der Tech-Momentum-Werte, auch wenn sie heute vereinzelt schwächer notieren, PayPal zum Beispiel, auch heute Morgen etwa 1% im Minus, im Vergleich zum Gesamtmarkt hält sich der Wert noch ganz gut. Die Tech-Momentum-Werte haben sich letzte Woche eigentlich in Anbetracht des Abverkaufs ganz gut gehalten. So, jetzt bin ich durch. Ihr seht schon, ich bin diese Woche wieder unterwegs, werde trotzdem meine Opening Bell zumindest mal bis Mittwoch pünktlich halten. Am Freitag wird es dann etwas enger mit der Zeit. Ich hoffe mal, dass ich die Opening Bell da auch pünktlich schaffe. Die Closing Bell wird es in dieser Woche dementsprechend meistens nicht geben oder zumindest unregelmäßig. Also nicht verärgert sein, wenn ich ab und an mich da nicht zu Wort melde, aber Veranstaltungen parallel, viel Reiserei in Deutschland, das ist dann manchmal eine Herausforderung, hier pünktlich on air zu sein. So, jetzt kommt noch mein wunderbarer Risikohinweis, ne? Glaubt um Gottes Willen nicht, was ich euch erzählt habe. Macht immer das Gegenteil. Ja. Ihr wisst selber, wie ihr euer Geld am besten verlieren könnt. Das hier ist keine Anlageberatung, liebe BaFin. Jawohl, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns vielleicht heute Abend wieder, aber wie gesagt, nicht garantiert. Ansonsten dann morgen wieder zur Opening Bell. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.